Ja, vielleicht nochmal vorweggeschickt. Also, der Daniel hat es ja schon gesagt, wir haben heute einiges mitgebracht und ist wahrscheinlich die komplizierteste Demo, die wir bisher so in unserer Laufbahn gebaut haben.
Und wir wissen nicht, ob sie funktioniert.
Und wir wissen nicht so ganz genau, ob sie funktioniert. Wir haben sie heute Morgen das erste Mal wirklich end-to-end durchgespielt und hoffen, dass es jetzt dann auch funktioniert. Wir haben das als Titel genannt, coole APIs für App-Developer, weil wir uns einfach mal so ein bisschen davon absetzen wollten. Normalerweise machen wir auf solchen Sessions immer ja einen Durchgang, wie man möglichst schnell einen RSS-Reader programmiert. Das funktioniert dann auch immer ganz toll, das kann man sich dann hinterher anschauen im Video. Ich glaube, wir haben alle schon mal so ein Video gesehen, wie man sowas programmiert und das ist nicht wirklich cool. Sondern das heißt, wir wollen einfach mal zeigen, was mit der Windows-Plattform beziehungsweise mit dem Windows-Betriebssystem eigentlich möglich ist und wo wirklich auch so vielleicht so ein bisschen auch die Grenzen sind, aber vor allen Dingen, was wirklich coole APIs sind, die wir glauben an coole APIs. Natürlich können wir nicht alle, weiß nicht, wie viele tausend APIs wir im Betriebssystem haben, können wir nicht alle durchgehen heute. Das heißt, wir werden uns auf die konzentrieren, die wir glauben, sind ansprechend und die sie auch vielleicht dann in den entsprechenden Applikationen auch einsetzen kann, auch wenn wir die hier in einer etwas anderen Umgebung demonstrieren werden. Darius, was sind denn da eigentlich deine coolen APIs oder was erwartest du von einer wirklich coolen API?
Ja, zuerst mal, dass ich möglichst einfach die API verwenden kann und dass, wenn es geht, mir so viel Arbeit abnimmt, dass ich noch irgendwas anderes machen kann. Aber in allererster Linie sollte sie auf unterschiedlichen Plattformen auch zur Verfügung stehen und einheitlich laufen. Das ist für mich eine coole API auf der WinRT.
Genau. Und mit Windows 8 haben wir eigentlich eine Reise begonnen und eine neue API eingeführt, beziehungsweise ein neues API-Set für App-Entwickler eingeführt. Dies erlaubt im Prinzip Applikationen zu schreiben, die über ein ganz großes Spektrum hinweg funktionieren. Das heißt, eine coole API ist eigentlich etwas, was auf unseren ganzen Plattformen funktioniert. Also und wenn man sich jetzt mal anschaut, das sind so unsere drei großen oder unsere ja eigentlich unsere fünf großen Plattformen, die wir haben. Das ist zum einen Windows im klassischen Desktop-Environment beziehungsweise im klassischen Benutzerszenario mit dem Laptop. Dann haben wir Windows als Tablet als mobiles Betriebssystem, wir haben Windows Phone, wir haben Windows Embedded und wir haben die Xbox. Und alle diese APIs oder alle diese API waren in der Vergangenheit eigentlich eigene Silos. Das heißt, wir haben für jede einzelne Plattform neu lernen müssen, wir haben im Prinzip keine einheitlichen Frameworks gehabt, wir haben unterschiedliche Policies gehabt, wie man Applikationen deployt. Und wir haben teilweise auch nur sehr schwierigen Zugang zu den entsprechenden Entwicklungstools gehabt, also wie zum Beispiel die Xbox. Mit Windows 10 werden wir nochmal einen ganzen Schritt weitergehen und das ist eins unserer Ziele, dass wir halt eine einheitliche API über das gesamte Microsoft-Portfolio, die ganze gesamte Microsoft-Plattform hinweg anbieten können. Und sodass wir uns als Entwickler eigentlich immer nur auf bestimmte Tools oder wir haben im Prinzip einheitliche Tools für alle Plattformen, wir haben einheitliche Frameworks für alle Plattformen, wir haben gleiche Komponenten beziehungsweise sehr ähnliche Komponenten, wobei man natürlich immer sagen muss, keins dieser Plattformen ist gleich mit der anderen. Das heißt, man hat immer Eigenarten, die sich vor allen Dingen auch im UI widerspiegeln. Also ganz klar, zum Beispiel die Windows-Plattform hat entweder Touch oder Maus, Tastatur. Die Xbox dagegen hat einen Controller und die Kinect zum Beispiel. Das heißt, es ist immer notwendig, auch das UI entsprechend anzupassen, so dass es entsprechend für den Benutzerszenario funktioniert. Und der Oliver Scheer wird in der späteren Session nochmal darauf eingehen, wie man im Prinzip UIs wirklich cool baut und dann die APIs der UI wirklich verwendet. Deswegen gehen wir eher so ein bisschen das Level darunter, im Prinzip die Plattform, die dort verwendet wird. Und das bezieht sich nicht nur auf die Betriebssysteme auf der Client-Seite, auch wenn wir beide eher so von der Client-Seite herkommen. Es bezieht sich auch auf unsere Dienste, die wir im Netz haben. Also alles, was Richtung Azure geht, was über Server geht, aber auch was zu unseren Partnerdiensten geht, wie zum Beispiel Bing, entsprechende Search-Dienste und solche Sachen. Wir haben auch ein paar Demo dafür mitgebracht. Jetzt schauen wir uns mal das Slide-Deck an und das ist tatsächlich eins meiner Lieblingsslides seit 3 Jahren.
Darf ich noch kurz eine Frage stellen an das Publikum? Wer von euch ist denn bereits heute im Umgang mit der Windows Runtime im täglichen Geschäft unterwegs?
Okay. Ja, fast die Hälfte. Das ist gut. Genau. Also bei Windows 8 haben wir, wie ich ja schon gesagt habe, im Prinzip ein ganz neues Library-Set geschaffen oder ein ganz neues API-Set geschaffen, was wir damals WinRT genannt haben oder Windows Runtime. Und die Idee war dahinter, eine API bereitzustellen oder ein Set von APIs bereitzustellen, die eben nicht mehr die klassische Desktop-Funktionalität 1:1 fortsetzt, sondern optimiert ist auf das, was im Prinzip neue Benutzerszenarien anfordert. Das ist zum einen natürlich alles, was Richtung UI geht. Das ist aber auch bis runter zum Kernel, neue Prozessorplattformen, nicht mehr den Trend immer mehr Rechenleistung, sondern eigentlich eher der Trend immer weniger Rechenleistung, aber diese Rechenleistung optimal nutzen und dann trotzdem noch das Gefühl zu haben, dass man wirklich responsive mit einem Betriebssystem arbeiten kann. Wir haben darüber hinaus verschiedene Programmiersprachen weiterhin unterstützt, also das heißt C#, C++, Visual Basic, alles das ging weiter, wie man es aus der Desktop-Welt im Prinzip kannte, natürlich mit neuen UI-Elementen. Aber wir haben zum Beispiel auch solche Sachen wie JavaScript eingeführt. Und das ist auch das, wo wir im Prinzip neue Entwickler-Communities quasi auf die Plattform geholt haben, sodass man wirklich JavaScript-Applikationen auf der Plattform nativ entwickeln konnte. Und wenn man sich das mal dann in Richtung Windows Phone anschaut, mit Windows Phone 8.1, beziehungsweise mit Windows Phone 8.0, haben wir so ja, ein bisschen vielleicht 30% Synergien gehabt. Bei Windows 8.1 haben wir eigentlich schon fast eine hundertprozentige Übereinstimmung der APIs. Das heißt mit der Windows 8.1 Phone Windows RT Version oder WinRT Version. So, und das resultiert dann letztlich in einem neuen Architekturbild. Das ist mal so eine Zusammenfassung der APIs, die wir im Betriebssystem zur Verfügung haben und die ist jetzt quasi gültig für alle unsere Plattformen, inklusive zum Beispiel Windows Embedded. Wir haben im Prinzip wieder unsere Windows Runtime. Auf dieser Runtime oder als Teil dieser Runtime haben wir halt die entsprechenden Interfaces wie Grafik, Audio, Media. Wir haben die Inputs, Filesystem, Networking, alles das, was wir im Prinzip schon von der Windows 8 Welt her kennen. Und die Windows Runtime ist wirklich das, was wir in Zukunft als die, ich sag mal, übergreifende Plattformen für unsere Windows-Plattformen voraussetzen. Das heißt, alles das, was heute auf der Windows-RT-Plattform geschrieben wird, ist auch eigentlich schon zukunftssicher und ist eigentlich sozusagen der Best Bet in die Zukunft im Moment. Wir haben da natürlich die entsprechenden App-Models, wir haben entsprechende Navigation, entsprechendes Packaging. Auch das ist natürlich manchmal ein bisschen plattformspezifisch. Gerade das Packaging ist jetzt zwischen Windows Phone und Windows 8.1 extrem vereinheitlicht, sodass man sich da eigentlich auch keine großen Gedanken mehr machen muss, ob jetzt das eine Package, wie das eine Package oder die Capabilities beim einen oder anderen Package eingeschaltet werden. Genau das Gleiche gilt für alles, was Richtung Background Task geht. Und eine dieser Lösungen, wie wir im Prinzip App-Entwicklern es ermöglichen, möglichst einfach Applikationen zu bauen, die über die gesamte Plattform skalieren. Das nennen wir Universal Apps, beziehungsweise Applikationen, die quasi mehrere Varianten für die unterschiedlichen Plattformen im Bauch haben. Letztlich ist es nichts anderes als ein Solution in Visual Studio und das ist mal so die Einführung gewesen. Ich möchte jetzt eigentlich direkt in Demos einsteigen, sodass wir dann uns einfach mal das direkt am lebenden Beispiel uns anschauen können. So, jetzt öffne ich mal zunächst einmal diese Demo. Und
kann man die Schrift hinten groß genug sehen?
Ich mache mal ein bisschen größer. Kannst du da noch debuggen? Nur die wesentlichen Dinge. Machen wir vielleicht noch ein bisschen kleiner, oder? Normalerweise muss man immer sehr groß machen hier bei solchen Sessions. So ist gut. So, was wir hier haben, ist eine Applikation, die als Universal-Applikation angelegt ist. Ich denke, wir haben noch eine ganze Menge andere Sessions, wo es auch noch um Universal-Apps geht, im Detail, wie man es anlegt, wie man sie debuggt. Nur so viel, es wird quasi eine Solution angelegt, wo mehrere Projekte drin sind. Zum einen die Windows 8.1 Variante und die Windows Phone 8.1 Variante. Und wir haben hier einen sehr großen Code-Teil, der im Prinzip als Shared bezeichnet wird. Und das ist tatsächlich das, was wir an wo wir im Prinzip die APIs ansprechen können und wo wir im Prinzip dann nur die UI oder die Spezifika der Applikation dann in die entsprechenden Unterprojekte reinbringen können. Diese Demo oder diese Applikation macht, wie bei mir üblich, steuert so einen Lego-Roboter und ich lasse das mal einfach, starte das Ding mal einfach. Und ich möchte jetzt mal zeigen, dass wir eben nicht nur über Konvergenz in dem Bereich der UI und der, sag ich mal, einfachen APIs reden, sondern wir reden eigentlich Konvergenz bis runter zum Blech. Und das ist und runter zum Blech heißt in dem Fall bis hin zu Devices. Und Devices ist traditionell immer so ein Thema, was eigentlich immer extrem plattformspezifisch war. Mit Windows 8.1 haben wir tatsächlich eine Vereinheitlichung sämtlicher Connectivity-Applikationen. Das heißt, egal, ob wir hier über Bluetooth reden, über Wi-Fi direkt reden, über die Netzwerkschnittstellen reden, es ist tatsächlich sehr, sehr identisch, beziehungsweise zu 100% identisch. Es gibt so ein paar Kleinigkeiten, wo man aufpassen muss, aber das ist dann eher device-spezifisch. Und ich lasse das mal einfach abfahren und zeig mal hier, wie man die Bluetooth-API im Prinzip verwendet. Genau, jetzt landen wir in dem ersten Breakpoint. Hier ist nochmal ein Hinweis, dass man im Prinzip auch jetzt das Data-Modell lädt, im Prinzip dass man im Prinzip in einen entsprechenden Code reinläuft, der letztlich in den gemeinsamen Teil der Applikation reinlädt. Und was wir hier sehen, ist im Prinzip, wir bauen hier die Verbindung auf zu dem Bluetooth-Device, finden hier im Prinzip eine Liste von entsprechend verfügbaren Devices und hoffentlich connecten wir hier drauf. Ich gehe mal einen Schritt weiter. Genau, jetzt haben wir hier eigentlich schon connected und ich lasse das mal weiterlaufen. Und wir haben jetzt hier die Möglichkeit, diesen kleinen Roboter mit so einem Joystick-Interface zu steuern. Das Gleiche würde jetzt auch auf einem Phone funktionieren. Ich mache das mal nicht, weil das immer mit dem Pairen hier so ein bisschen problematisch ist. Aber genau die gleiche Applikation funktioniert im Prinzip jetzt auf dem Telefon. Und man sieht auch, dass hier die Adaption des User Interfaces sehr einfach möglich ist. Also das heißt, wir haben hier tatsächlich einfach nur so einen einzelnen Joystick und dieser Joystick befindet sich hier in diesem Shared Code Bereich und der Joystick verwendet ein anderes cooles API, sag ich mal, was nämlich eine Abstraktion herbeiführt zwischen Maus und Tastatur. Wir haben vielleicht gerade gesehen, ich habe das einmal mit der Maus bewegt und einmal mit dem Finger bewegt. Das ist einer der Teile, wo es halt wirklich notwendig ist, eine Abstraktion zu finden, dass man bestimmte Events für Bewegung oder für Kommunikation mit dem Gerät abstrahiert. Und eins dieser Abstraktionsebenen ist das sogenannte Pointer-Event. Und Pointer führt, oder es ist quasi so, dass eine Maus quasi ein einzelner Pointer ist, in dem Fall. Es kann aber auch sein, dass man quasi mehrere Finger hat für Applikationen. Das heißt, hier werden auch mehrere Finger im Prinzip als einzelne Pointer dargestellt, die dann entsprechend in Touch-Interfaces adaptiert werden können und können dann in den entsprechenden Applikationen ausgewertet werden. Und ich zeige das mal hier ganz kurz im Code, was hier gemacht wird. Das ist nur die Pointer-Steuerung. Also hier gibt es tatsächlich einfach nur zum Beispiel ein Pointer-Pressed-Event. Das heißt, in dem Moment, wo irgendjemand entweder mit der Maus oder mit der Tastatur, mit der Maus oder mit dem Finger, ein Event auslöst, bekommt man hier praktisch ein Indiz des Pointers und man kann dann im Nachgang auf diesen Pointer referenzieren und damit im Prinzip wirklich Intermanipulationen von bestimmten UI-Elementen durchführen. In dem Fall geht das Ganze noch ein bisschen weiter. Dieses Joystick-Control hat noch zusätzliche Animationen drin, sind auch ziemlich coole Interfaces. Ich möchte jetzt da auf den Teil gar nicht so im Detail eingehen. Jetzt können wir das natürlich, die ganze Kommunikation mit Maschinen ist eine Sache, die wir gerade auch in Windows 10 deutlich erweitern. Das heißt, wir haben ja in der Vergangenheit bei unserem klassischen Desktop eigentlich nur Maus und Tastatur gehabt. Wir haben zwar auch so ein bisschen Single Touch gehabt, aber eigentlich war es eigentlich Maus und Tastatur. Dann haben wir irgendwann mit der WinRT letztlich Touch eingeführt. Und Touch hatte natürlich zum einen den Nachteil, dass man plötzlich auch das UI umstellen musste. Das heißt, man musste entsprechend große Touchpunkte erzeugen, sodass es eben auch abhängig von unterschiedlichen Auflösungen oder beziehungsweise unterschiedlichen Geräteklassen auch noch gut funktioniert. Die ganze Story, wie wir mit Maschinen reden, setzt sich natürlich jetzt weiter fort. Jetzt haben wir eine andere coole API, die wir heute mal nicht mitgebracht haben.
Nicht?
Die Kinect zum Beispiel. Ah. Kinect gibt es mittlerweile auch als Interface für Store-Apps. Das heißt, auch hier ist es möglich, über das entsprechende SDKs Kommunikation mit Sprache, mit Gesten zu machen. Wir haben heute mal was anderes mitgebracht. Und das ist tatsächlich auch was man durchaus in Business-Applikationen verwenden kann. Und jetzt hoffe ich, dass das funktioniert. Das ist unsere erste kritische Demo. Mal schauen, ob die, läuft die noch, die andere? Nein, läuft nicht mehr. Und ich zeige einfach mal, was wir damit meinen.
So, was wollen wir jetzt genau machen?
Du wirst gleich sehen.
Okay.
So. Jetzt habe ich die verkehrte Demo gestartet, ich Depp.
Halb so wild. Machst du jetzt nicht wieder eine Oliver Share Foto-App, oder?
Nein, das ist das wäre zu oberflächlich. Wir haben hier ein Videoelement zugefügt und dieses Videoelement zeigt mich jetzt hier in der Kamera und wir sehen, wir sind wieder connected.
Darf ich den auch mal steuern?
Kannst du auch mal steuern.
Ja. Oder hast du Angst, dass ich ihn dann wieder kaputt mache?
Probier mal. Nicht so weit, nicht so weit. Du fährst gleich gegen die Wand. Ja, okay, ups, super. Okay. Gerade nochmal gut gegangen.
Sieht man den überhaupt hinten? Nee, oder? Komm, wir machen mal die Kamera an.
Genau. Was wir eigentlich diesmal als User Interface haben, und wir verwenden jetzt hier ein Control eines zwar internen Third Parties, aber was im Prinzip eine ganz normale Erweiterung der WinRT ist. Moment, was muss ich umschalten? Das
auf die VI1,
genau.
Seht ihr euch?
Genau. So, wir haben uns eigentlich überlegt, das Steuern mit dem Joystick ist eigentlich total langweilig und deswegen steuern wir mit Schrift.
Also er hat, da unten ist das Ding, ja. Steuer es mal. Hat jemand einen dicken Edding dabei? Haben wir nicht getestet.
Haben wir nicht getestet, aber wir können natürlich auch noch mehr machen.
Also wir feuern jetzt.
Genau, das ist die Stelle, wo immer jede Menge von diesen Bällen verloren gehen.
Wie also heißt
wenn
du?
Wenn sie jemand wiedergefunden hat, danke.
Carsten, behalte bitte nicht. Ja.
Also, das, was wir hier verwendet haben, ist das Bing OCR-Control in einer etwas abgewandelten Form. Also wir können auch deutlich freundlicher, warte, jetzt muss ich eben hier zurückgehen in meine Demo.
Warte, dann schalt wieder um, wenn du irgendwas zeigen willst.
So, kleinen Moment. So. Jetzt hoffe ich, dass die Demo nochmal funktioniert.
Ja. Was zeigst du jetzt?
Also normalerweise können wir auch deutlich freundlicher sein zu dem Roboter.
Also er sollte jetzt den Satz erkennen und da das Wort Reit rausfinden.
Genau,
ja?
Genau.
Stellt euch vor, er würde es machen. Oder ist er wieder disconnected?
Ja, manchmal ist der Roboter auch ein bisschen schwer von KP. Also jetzt machen wir das Ganze normal.
Die Die Sehnen sind...
Device not found.
Sehnen. Echt? Device not found.
Bisher lief es eigentlich ganz gut soweit.
Da, das liegt an mir, weißt
du? Ja, genau. So, jetzt hat er praktisch diesen freundlichen Satz bekommen und...
jetzt muss man auf seinen Rechner umschalten.
Ja, ich schalte wieder um auf den Satz. Hier, HDMI 3. Genau. So, und dieses Bing OCR ist tatsächlich so einfach einzubinden, dass er quasi selbst bei schlechten Lichtverhältnissen eigentlich jeden Text erkennt. Und in dem Fall, ich war nur so freundlich, weil ich einen Multiline-Text brauchte. Und ich steppe hier einfach mal durch, beziehungsweise gehe mal hier unten zu dem nächsten Breakpoint. Und wir sehen im Prinzip den Text, den er hier theoretisch
gelöscht hätte.
Genau, hier ist der Text, den er erkennt hat. Hello Robot, please move right. Und das ist...
Entschuldigung.
Das ist immer ein Spaß, wenn wir mit Darius zusammen
Demos machen. Ich wollte eine Magnifier aufmachen, weil IntelliSense kriegst du ja nicht irgendwie groß. Ja?
Genau. Was ich zeigen wollte, ist im Prinzip, dieses Bing OCR ist tatsächlich eine Möglichkeit, um komplexe Texte zu erkennen, auch Multiline-Texte. Und das Beste ist, das Ganze funktioniert auch, ohne dass man eine Internetverbindung hat. Also das heißt, es gab schon mal eine wirklich coole Bing OCR API oder ein Control, was nur online funktionierte. Jetzt mittlerweile sind wir so weit, dass wir im Prinzip dieses auch komplett offline machen können mit einem entsprechenden Language-Pack, was generiert wird für die entsprechende Language und dann auch ein bisschen selektiv auf bestimmte Charakter, bestimmte Eigenarten von Sprachen zu reagieren. Und dieses Bing OCR ist so ein bisschen so die Überleitung zu dem, was
du meinst, es kann auch Kanji erkennen?
Weiß ich nicht. Also zumindest alle Major Languages. Oh. Gut. Ich schalte mal wieder zurück auf unser Slide Deck. Und ich möchte jetzt eigentlich überleiten zum Darius, weil der Darius will uns jetzt erzählen, wie wir im Prinzip mit APIs zurechtkommen, die eigentlich gar nicht mehr in der WinRT verfügbar sind.
Genau, weil eine der Herausforderungen für viele Entwickler war es, als wir Windows RT vorgestellt haben, also WinRT, die Windows Runtime, nicht Windows RT, das ist auch ganz wichtig, dass wir mit einem neuen Security-Modell arbeiten. Das heißt, wir haben eine Sandbox, in der Sandbox kann man über Broker ein System kommunizieren, aber so richtig an hardwarenahe Sachen kommt man nicht ran oder auch an Code, den ich vielleicht vorher schon benutzt habe in meinem Unternehmen, um zum Beispiel lokale Services, Windows NT Services anzugehen und so weiter. Und dieses Windows 8 Sicherheitsmodell haben wir mit Windows 8.1, ich glaube Update 1 ein bisschen aufgelockert oder generell mit Windows 8 jetzt aufgelockert, was für die Distribution von Apps zur Verfügung steht, die nicht über den Windows Store publiziert werden, sondern über einen Sideloading-Mechanismus. Und die Probleme, die wir damit so ein bisschen rausnehmen wollten, ist, dass wir in der Lage sind, zum Beispiel auch Interprozess auf der gleichen Maschine mit anderen Diensten zu kommunizieren, ja, dass wir den Localhost benutzen können, zum Beispiel einen NT-Service als Dienst laufen lassen, der dann entsprechend angesprochen werden kann. Das ging ja alles bisher nicht mit der Windows Runtime oder auch die Benutzung von existierenden Bibliotheken, die man vielleicht im Unternehmen hat, wie zum Beispiel gibt es bestimmt den einen oder anderen, der eine Datenzugriffsschicht hat, die vielleicht mit ali.net geschrieben ist und die er jetzt in seiner Windows Runtime App gar nicht benutzen kann. Und diese Restriktionen haben wir ein bisschen verändert für Sideloaded App, das heißt, manche dieser Sachen können einfach per Policy freigeschalten werden, andere erfordern so ein klitzekleines bisschen Aufwand an Programmierung. Ja. Und einer dieser kleinen Aufwände möchte ich ganz kurz hier vorstellen. Das ist die Möglichkeit, Code einzubinden, Legacy-Code einzubinden in Form von Brokered Components. Die twittern schon über dich.
So soll es sein.
Das bedeutet, wir haben die Möglichkeit, in einer Sideloaded WinRT-App native Desktop-Funktionen zu nutzen, die sonst in unserer WinRT-Welt nicht zur Verfügung stehen, über ein Brokered Component. Und ein Brokered Component ist nichts anderes wie ein DLL-Surrogate. den man vielleicht noch aus Com-Zeiten kennt und geliebt hat oder auch nicht. Ja, ich weiß ja nicht. Wer hat einen Com von euch gemacht? Okay, ja, RexSurf 32 und so, ne? War echt geil. ja, das kann man sich rein theoretisch wiedergeben, wenn man möchte. Sprich, man hat einen DLL-Host-Exe, die wir alle kennen, und die DLL-Host-Exe, die kapselt den CLR-Host-DLL, die letztendlich zur Verfügung stehende Funktionalität uns bietet, um eine eigene Komponente, die wir über einen speziellen Projekttypen definieren können oder auch manuell in unserem Projektfile, wenn wir möchten, über Windows-Metadaten von der Windows-Runtime zur Verfügung zu stellen. Das heißt, ich erstelle eine Komponente in der Windows-Runtime, erzeuge Metadaten, erzeuge zu der Komponente noch einen Proxy-Stub, den ich mit RexSurf 32 registriere und kann dann in diese Komponente reinrufen. Was letztendlich uns ermöglicht, ganz einfach die Mechanismen des Desktops zu nutzen über einen Aufruf, der Windows-Runtime konform ist mit Windows-Runtime-Datentypen. Marshalling kommt hier ins Spiel und all die Dinge, die wir halt natürlich in Betracht ziehen müssen, wenn man solche Calls machen, aber es ist jetzt möglich, das letztlich zu tun. Du schüttelst so den Kopf. Dinge, die man liebt, wie Marshalling. Ja, das ist ja etwas, was das System einem abnimmt. Man muss ja nicht selber unbedingt implementieren. Gut, das möchte ich auf diesen Rechner hier umschalten. Ja,
dann schalte ich mal hier die
Kamera. Und ne, die brauchst du eigentlich gar nicht. Ah doch, ja, die brauchst du. Also er nimmt jetzt die Kamera. Er wird einfach auf den Rechner umschalten. Ich weiß nicht, welcher Knopf das ist.
Der V1.
Genau. Wie ihr gesehen habt, ist vor meiner Session jetzt gerade noch ein Restore passiert meiner Maschine. Ich hoffe, es funktioniert alles noch. Aber es ist ja das Typische. Man kommt rein in den Raum und nichts läuft mehr. Okay.
Genau, vielleicht sollten wir erst einmal erklären,
was wir
hier für eine Demo haben.
Okay, wir haben als Microsoft natürlich die Historie, immer zuerst am Markt gewesen zu sein. Ja? Also wer erinnert sich nicht an eine Spotwatch? Weiß es noch jemand? Kennt es jemand? Spotwatch? Ein paar kennen es noch, ja. Wir hatten auch mal ein iPad.
Wie hieß das? iPad, ja.
Also Windows CE auf einem kleinen mobilen Device. Wir hatten ein Tablet. Wir wollten auch mal ins Toastergeschäft einsteigen. Ehrlich. Und verfilm mal den Toaster.
Genau,
so. iToaster-Device. Microsoft. Und das Coole ist, er toastet wirklich Microsoft-Logos auf den Toast. Und die Idee, die wir jetzt haben, ist natürlich, da müssen wir aber noch ein bisschen die Hardware modifizieren, da das aktuelle Wetter drauf zu printen. Nichtsdestotrotz möchte ich jetzt diesen Toaster, wenn er toastet, in meiner App erkennen, dass er gerade toastet und dazu einfach ein Ergebnis anzeigen. Und das machen wir über eine komplizierte Sache, die ich gar nicht kapiere, aber du sie mir jetzt gleich erklärst.
Ja? Also es ist halt einfach ein klassisches Device, was man so im Bastelladen findet. Ja, ein Multimeter hier ist ein Legacy-Device, was irgendwann in den 70er Jahren, glaube ich, mal gebaut wurde. Ich habe am Wochenende ein bisschen gebastelt da.
Ihr seht, der Gunther hat echt komische Hobbys.
Genau, es ist im Prinzip nichts anderes als eine Stromzange, die hier angeschlossen ist. Und das
Gute ist... Warte, halt das mal ruhiger, das macht ja einen Kirre dabei.
Und das Beste ist, das Ding kommuniziert über eine alte RS-232-Schnittstelle.
Ja, und ja,
das heißt,
das ist echt der Hammer, ne?
Absolute Legacy-Technologie ist aber tatsächlich etwas, was in der Industrie und womit wir relativ häufig konfrontiert werden. Hey, was ist mit meiner 20.000 Euro teuren CNC-Maschine, die über das serielle Interface funktioniert, kann ich die auch aus einer Store-App noch ansprechen?
Ja, und das hat mir so gefallen.
Ja, wenn man es so macht.
Und das hat mir so gefallen, das hat mich gleich daran erinnert. Kennt ihr das noch?
Ja. Genau.
Ein cooles Tool eigentlich, ne?
Das ist übrigens ein Telefon, ja? Also für die Leute, für die jüngeren Generationen hier unter uns.
Das habe ich auch erst vor kurzem meiner Tochter erklärt, dass es eine Wählscheibe gab und solche Sachen. Ja. Aber egal. Ich meine, Zeiten ändern sich, wir ändern uns auch. Wie sagte Chris Binder immer so schön, learn to unlearn. Ja. Gut, also was ich jetzt machen möchte, ist, ich habe jetzt hier eine App und diese App ist ein bisschen vorbereitet. Die hat jetzt hier schon rechts eine entsprechende Aufteilung, die es mir ermöglicht, eben eine Komponente, die auf diese RS-232, sowas, genau. Ja, ich, RSS, ja, RSS-Reader, ne? Ich habe 3 Jahre lang RSS-Reader gebaut. Das war mein täglich Brot. Gut. So, das heißt, wir haben eine Komponente, die greift darauf zu. Und in diese Komponente, um die ansprechen zu können, muss ich sie in eine Brokered Component packen. Und das kann man alles manuell machen, ist aber sehr, sehr rudimentär schlecht beschrieben bei uns, wie manche Technologien, die noch relativ neu am Anfang sind. Nichtsdestotrotz gibt es einen ganz coolen, eine Erweiterung für Visual Studio, die ich einfach hier über über Visual Studio Gallery mir installieren kann. Und wenn ich das getan habe, dann steht mir...
Hat mich gestartet?
Ja, also ja, das Helle hat auch irgendwie Nachteile. Ne? Gut, sprich, wir gehen mal hier einfach in die Templates rein. Ich gebe jetzt hier einfach mal Broker ein. Broker. Ich bekomme jetzt hier zwei Templates. Das erste Template ist meine Brokered Windows Runtime Component, die letztendlich die Windows-Metadateninformation erzeugt, die dann verwendet werden von dem Proxy-Stub. Der referenziert diese. Und der Proxy-Stub, das ist C++-Projekt. Das erschrickt vielleicht ganz, ganz kurz, wenn man das mal sieht. Für diejenigen, die C++ nicht kennen, ist eigentlich eine der geilsten Sprachen der Welt. Ja, man kann eigentlich alles verbiegen und keiner weiß so richtig mehr, was das Problem ist. Nichtsdestotrotz, man muss da nichts implementieren. Das ist ein reines Proxy-Stub-Projekt. Das heißt, da wird eine DLL Register implementiert, all diese Sachen, die RecServe 32 braucht, um eben eine COM-Registrierung zu machen, und damit ist dann die Komponente einsatzbereit. Und was man dann noch machen muss in seiner App, in seiner eigentlichen App, da ist halt noch das visuelle Tooling nicht da, das wird mit Sicherheit, obwohl dafür lege ich mir nicht meine Hand ins Feuer, also das kommt vielleicht, und das ist folgendes, das heißt, in der Windows Runtime App, die man dann entsprechend nutzen möchte, muss man dann in dem Package App Manifest von Hand ein bisschen was eintragen. Ja? Und zwar diese Extension hier. So, die sagt jetzt letztendlich, du bist ein In-Process-Server, auch wenn ich ein DLL-Host eigentlich für Out-of-Process genutzt wird, aber ist egal. Nehmen wir halt den In-Process-Server, dann haben wir letztendlich die Komponente Klasse, das ist die aktivierbare Klasse, das ist die Brokered Component Windows Runtime Klasse, die letztendlich diese Metadateninformation erzeugt. Die muss auf jeden Fall in einem Free-Threaded-Modell laufen, also darf nicht als STA laufen, muss als MTA oder als Both laufen, registriert sein in der Registrie. Dann braucht man zwei Parameter, Desktop Application Path und Type, die sind vordefiniert, und dort gibt man dann letztendlich im Wert, ich habe es jetzt hier hardcodiert drin, aber das müsste natürlich der Bildprozess entsprechend machen, gibt man dann den Pfad an, wo sich diese Proxy-Stub-DLL befindet, die man in C++ gebaut hat, und dann referenziert, und so hat man das Ganze eingebunden. Total easy. Ist echt easy, also es sieht nur jetzt hier ein bisschen kompliziert aus. Gut, starte ich mal das Ganze, oder? Wollen wir es mal starten? Okay, oh Gott.
Safety first.
Ja, wir haben hier einen Feuerlöscher dabei. Der Toaster ist rein, also er ist echt noch jede Woche in Benutzung. Ich habe ihn meiner Schwiegermutter wieder abgenommen, um ihn hier herzuschleifen. Und ja, ich weiß allerdings nicht, warum die Breakpoints alle falsch sind. So, das ist jetzt so ein typisches Dev-UI. Ja? Also wenn Devs keine Unit-Tests schreiben, dann schreiben sie solche UIs. Und was er jetzt hier an der Stelle macht, ist, er wartet jetzt auf das Voltometer, richtig?
Voltometer?
Wie heißt das Ding eigentlich?
Multimeter.
Nochmal? Multimeter.
Eigentlich sollte er...
Oh Mann, du, der misst aber ganz schön viel Spannung hier. Ja. Ich sehe schon alles um... Soll ich den Feuerlöscher gleich auspacken? Warum ist da so viel Spannung drauf? Da stimmt was nicht.
Da stimmt was nicht.
Okay, ich hoffe, sämtliche Klagen für diese Demo bitte an Gunter Logemann senden.
Hast du das den Comfort richtig angeschlossen?
Tuff.
Debug mal.
Okay, wir debuggen. Alles klar. Starten wir mal. Und wir laufen in unseren ersten Breakpunkt. Das ist der Breakpunkt, wo ich letztendlich die Brokered Component instanzieren werde, das erste Mal. Und da sie in einem anderen Prozess läuft, beziehungsweise hier habe ich es schon new gemacht, das irritiert mich, dein Twitter hier, die ist schon instanziert, das heißt, wir können jetzt diesen Prozess attachen. Da gehe ich attach to process und ich mache es nochmal kurz ein bisschen größer, weil hinten ist es echt klein. Ne? Da haben wir hier einen DLL-Host, wir haben zwei Stück. Hier haben wir DLL-Host 7.2.0 von mir, Alien Darius, machen wir mal Attach. Wichtig, Visual Studio muss als Administrator laufen, damit das natürlich funktioniert. So haben wir jetzt Attached. Ich gehe mal weiter, okay? So, jetzt sind wir in unserer Brocard Component und rufen jetzt gleich unsere Klasse auf. Ich muss immer aufstoßen vom Wasser. Rufen unsere Klasse auf, das heißt, ich bin jetzt hier in meiner Desktop-Klasse, also auf dem Teil, wo ich den vollen Zugriff auf den Desktop habe und da sozusagen auch an CMD-Exe mal anstarten kann, ja, aus meiner Windows Runtime-App. Also hier habe ich CMD-Exe, da könnten wir jetzt, was weiß ich, eigentlich wollte ich Node.js starten und noch irgendwie einen Webserver hochziehen und so, aber ihr könnt euch das vorstellen, was man hier alles machen kann. Können wir mal hier rausgehen. Und nun öffnen wir mal den seriellen Port und dann werden wir jetzt gleich sehen. Ja, 2400, 7 Ott und Open.
Man ist mir langweilig. Vielleicht mache ich mir meine Nägel. Gunther, brauchst du eine Einführung, um die Spannung zu messen?
Hat geklappt.
Okay.
War alles gespielt. Also.
Alles gespielt. Ihr seht hier schon, die Spannung wird gezeigt, 1,1. Und es ist auch gleichzeitig noch etwas anderes passiert, wo wir gleich noch dazu kommen werden. Das heißt, ich habe jetzt hier von meinem, kann ich mal ganz kurz umschalten, auf den hier, ne? Auf den hier, genau. So. Da haben wir jetzt, der misst halt jetzt, sieht man das jetzt einigermaßen, es ist aber 1.0, er macht halt hier nur einen Snapshot, ich habe den abgeklemmt, dass er live aktualisiert, aber er war bei dem Zeitpunkt bei 1,1 und hat dann letztendlich den Event ausgelöst. Es ist schon ziemlich cool, dass ich einen Comport jetzt aus meiner Windows Runtime-App nutzen kann. Und was natürlich auch eine relativ coole API ist, ist die Möglichkeit auch audioakustisch sozusagen das Ganze zu untermauern. Sprich, ich habe jetzt hier, wir haben jetzt gerade gehört, dass eine Sprachausgabe passiert ist und diese Sprachausgabe hat deshalb stattgefunden, weil ich hier noch etwas eingebunden habe, das nennt sich der Speech Synthesizer, der bei Windows Runtime dabei ist und den eigentlich kein Mensch nutzt und ich weiß eigentlich nicht warum, weil er ziemlich einfach zu benutzen ist. Wir können uns da mal ganz kurz den Code anschauen. Das ist hier der Part 3, also ich habe hier eine Klasse, die heißt Speech Output, die habe ich hier implementiert. Die macht nichts anderes, also ist eigentlich relativ simpel. Die macht nichts anderes als ein Media-Element entgegennehmen und dann sich eine Phrase zusammenzubauen. Man gibt zwei Möglichkeiten. A, ich kann ihm einfach Text geben und er spricht den Text aus. Oder ich kann über SSML das Ganze machen, wobei ich jetzt nicht nachgeschaut habe, was SSML heißt. Aber irgendwas mit Speech, Synthetic, Markup Language oder sowas, würde ich vermuten, ohne es zu wissen. Hey, du nickst. Stimmt es? Okay. Bist du ein MVP oder sowas? Student? Von Microsoft irgendwie? Okay, kriegst nichts. Sonst hätte ich dir irgendwie was besorgt, ja. Aber, ja, cool. Aber du darfst einen Feuerlöscher gleich benutzen, wenn du magst. Man kann sich halt im SSML, ich mache jetzt hier nichts anderes als die Phrase reinbauen, aber was man da natürlich auch machen kann, sind so Sachen wie Dialekte bauen. Ja? Man kann Sprachhöhen reinnehmen, man kann Worte verlangsamen, man kann einfach noch mit Attributen arbeiten, um das ganze synthetische Sprachausgabe realistischer erscheinen zu lassen. Also man könnte auch Schwäbisch machen, glaube ich. Ne?
Weiß nicht, ein bisschen schwer, aber...
Okay. Gut. Ja, genau, das ist das. Sollen wir mal was toasten?
Jetzt toasten wir was.
Okay, wir toasten. Christi, ist Dinger hier? Christine hier? Nee.
Also ich mache das wirklich, gell?
Ja.
Also
noch nicht toasten, bitte. Gleich toasten.
Ich tue mal das Papier hier ein bisschen weiter beiseite.
Oh mein Gott. Was ich jetzt machen muss, ist noch eine Kleinigkeit. Ich muss ganz kurz den DLL-Host abschießen. Ihr kennt es ja alle noch aus den Com-Zeiten, ne? Debugging hat Spaß gemacht. Eigentlich ist alles gar nicht so schlimm, man kann das alles automatisieren und schön in Skripte packen. Aber ich mache nur Demos, das ist eure Aufgabe. Gut. Ich starte mal. Haben wir irgendjemanden hier, der Französisch kann? Also einfach strecken.
Es gibt ja schon wieder keine.
Okay, kann jemand Englisch? Hey! Einer kann Englisch. So. Das ist eine ganz schön hohe Spannung hier. Warte, ich habe noch nicht gestartet. Aber wenn ich jetzt starte. Sollen wir erst toasten und dann starten, oder?
Timer starten, oder?
Nochmal?
Timer starten?
Ne, ich muss einfach. Sollen wir Englisch oder?
Englisch erstmal.
Machen wir Englisch, oder? Ne, machen wir Deutsch. Ich mache erstmal Deutsch. Ach du Scheiße.
Ihr Milli wollt. Es kribbelt in meinem Bauch. Endlich, Gunther. Ich dachte, du Vollpfosten schaffst es nie, den Toaster zu bedienen.
Genau. Das ist übrigens die kleine Schwester von Cortana, die da spricht.
Ja, und ich dachte mir, hey, das ist eigentlich ganz cool, so eine Sprachausgabe zu machen, ja. Wie cool ist es eigentlich, wenn man so Begriffe wie Vollpfosten verwendet oder was weiß ich, ja. Also, wie oft hat man das Problem, in seiner App auch mal andere Sprachen abdecken zu müssen? Aber nicht jeder ist unbedingt dem Wort Vollpfosten im Englischen oder im Französischen mächtig. Also, was mache ich da jetzt letztendlich? Ich habe mir da einen kleinen Trick genommen, ja. Ich starte einfach, er toastet ja noch, er müsste noch Spannung drauf haben, ich muss nur die DLL-Host nochmal abschießen.
Schnell.
Oh Mann, du machst mir Stress, mach mir keinen Stress, das hat mich gestern schon angekotzt. Okay, an die Regie hinten, tut mir leid, wir können es nicht rausschneiden, glaube ich. Ab geht's. Okay, er toastet noch, machen wir mal Englisch.
Oh, yes. I feel 3.3 millivolts. It tingles in my belly. Finally, Gunther, I thought you dumbass can never operate the toaster.
Ja, also dumbass, ja. Im Französischen lassen wir jetzt mal weg, ne? Das spricht ja eh keiner hier. Gut, wahrscheinlich spricht hier jemand, aber es ist ihm jetzt hier unangenehm. Es passt schon. So, was habe ich jetzt letztendlich gemacht? Ja, ich habe den Text genommen, die Phrase genommen und die Phrase letztendlich an einen Dienst übergeben. Und diesen Dienst ist auch so eine Sache, die man einfach mit unserer Plattform machen kann. Und das finde ich generell cool. Du kannst halt irgendwas aus der Cloud rausnehmen, in deine App konsumieren und weiterverarbeiten. Und was ich jetzt, lass ihn doch, wird schon klappen.
Ihr sagt, dass da vorne schwarz wird.
Gell? Also ich suche ja zwei Beta-Tester. Auf wie viel ist er eingestellt eigentlich? Oh, ja, müsste auch gleich kommen. Er ist ein bisschen älterer Toaster. Das ist auch einer der Gründe, warum er nie in Produktion gegangen ist. Okay. Das bedeutet, ich habe hier eine zusätzliche API eingebunden, die in unseren Bing-Services mit angeboten wird. Und das ist das Translator-Modul. Und das Translator-Modul, das kann ich auf zwei unterschiedliche Arten einbinden. Entweder ich programmiere direkt gegen die Web-Schnittstelle über eine REST-HTTP-Client, einen Query-String oder eine REST-API, je nachdem, was die Unter-APIs anbinden. Oder in diesem Fall ist es so, es gibt auch die Möglichkeit... Oh, der Toast ist gekommen. Ihr wisst, warum es nie in Produktion gegangen ist, ja? Ah, der sieht das ja echt jämmerlich aus, ey. Nochmal? Ja, das ist nicht zentriert. Dann müsste Olli vielleicht noch mit seinen Designkünsten ran. Okay, also wenn jemand Toasten mag, bedient euch bitte. Ich habe also das Bing Translator Control mit eingebunden. Und das Bing Translator Control kann man sich über die Visual Studio Gallery implementieren, also runterholen. Und die habe ich dann letztendlich über eine Add-Reference dann reingenommen. Und zwar hier in der... Ups, nein, abbrechen. Hier Add Reference. Und zwar unter Assemblies, Extensions. Nee, Windows 8.1, wo waren das nochmal? Hier. So, wenn ihr euch in der Visual Studio Gallery so ein paar dieser Erweiterungen installiert, dann werden die hiermit aufgelistet und das Bing Translator Control ist eins davon. Das ist eine relativ einfache Art und Weise, eben so Sprachübersetzungen mit einzubinden. Was ihr dazu braucht, ist natürlich ein Abo für die Bing Translation Services und oder auch für andere Bing APIs. Manche sind kostenfrei, manche kosten ein bisschen Geld. Die ist bis 2 Millionen Zeichen kostenfrei. Das heißt, ich kann 2 Millionen Zeichen übersetzen pro Monat bevor ich in meinem Kontingent sozusagen auslaufe. Das weiß ich nicht, ich habe die noch nie benutzt, aber ja. Ist die kostenlos?
OCR ist kostenlos, ja. Das ist ja eine lokale API, also von daher.
So, das heißt, wir haben jetzt hier unseren Hack. Den machen wir schnell wieder weg. Genau. Hier habe ich jetzt eine Client-ID und einen entsprechenden Client-Secret. Den werde ich nach dieser Session auch entsprechend wieder ändern. Vor allem, weil es recorded wird. Das heißt, dem Control setzt man letztendlich diese zwei Parameter. Und was man dann eigentlich am Schluss nur machen muss, und das ist wirklich ziemlich, ziemlich simpel. Ist das hier, ja. Ich übergebe. Tut mir echt leid, du kannst dich aber hier hinsetzen, dann störst du nicht so. Ich mache nur Spaß. Was man dann letztendlich macht, man übergibt jetzt einfach nur die Sprache von Deutsch, möchten die ich übersetzen, nach einer bestimmten Sprache. In dem Fall habe ich in dem Thread die UI-Culture gesetzt in meiner Anwendung von Hand. Sonst nimmt er natürlich die UI-Culture der Anzeigesprache. Und dann übergibt man einfach den Text, der übersetzt werden soll. Und man bekommt dann asynchron den übersetzten Text zurück. Ja, also ist wirklich sehr, sehr einfach zu benutzen. Das Einzige, was man wissen muss, ist, wo kann ich denn diesen Service überhaupt nutzen? Und zwar machen wir das so. datamarket.azure.com. Also datamarket.azure.com. Da geht man drauf und dann ist man hier bei dem Azure Marketplace und irgendwo hier gibt es dann den Microsoft Translator, nennt er sich. Den klickt man an und hier sieht man jetzt verschiedene Kontingente und wie gesagt, bis zu 2 Millionen Zeichen pro Monat sind kostenfrei und man kann sich entsprechend hier anmelden. In dem Fall melde ich mich mal ganz kurz an. So, und dann kann ich in meinem Konto Datenentwickler hier unten Anwendungen registrieren, die ich zum Testen benutze. Ich mache das mal ganz kurz groß. Hier habe ich jetzt eine registriert, da vergebe ich eine Client-ID, das ist die, die ich im Control mit angebe. Und hier kann ich dann im Bearbeiten entsprechend draufgehen und bekomme dann entsprechend hier den Schlüssel, den ich dann auch mit einbinde. Ja, das ist eigentlich alles, was man machen muss an der Stelle. Und dann hat man das Ganze eingebunden und gut ist. Okay. Sieht man ja. Also ich hab's. Willst du es nochmal sehen, oder? Nee, man sieht schon, was verbraucht ist. Ich habe jetzt nur gerade schon zugemacht, da müssen wir jetzt nochmal anmelden und so.
Ja, gut. Ja, ich glaube dann.
Scheiße, ich bin schon durch.
Wir haben eine ganze Menge. Ja, wir sind auch gut in der Zeit. Wir haben, glaube ich, jetzt eine ganze Menge APIs gesehen. Also, wenn man das nochmal zusammenfasst, wir haben die Bluetooth-API gesehen. Wir haben im Prinzip eine Netzwerk-API gesehen, weil die letztlich den Stream-Socket zum Roboter aufbaut. Wir haben eine Video-API gesehen, das das Bild im anzeigt. Wir haben die Bing-OCR-API gesehen. Wir haben die Brokered Components gesehen, wir haben Serial.io gesehen, mal wieder. Wir haben die
Speech Synthesizer.
Speech API und wir haben die Translation API gesehen. Also das heißt, eine ganze Menge von den Tausenden von Applikationen haben wir hier in diese Demo reingebaut und ich bin froh, dass nichts abgebrannt ist. Das zeigt, das sollte so ein bisschen verdeutlichen, dass man eben auch diese WinRT als Plattform sehen kann, die sie wirklich über große Varianz von unterschiedlichen Geräten her funktioniert. Das heißt, auch für die Leute, die keine App schreiben wollen, für die ist es unter Umständen auch interessant, mal Komponenten zu schreiben. Also Bing ist ein gutes Beispiel für eine Erweiterung der WinRT-Komponente, die genauso universell auf allen Plattformen funktioniert. Aber genauso könnte jemand einen Media-Service schreiben oder irgendwelche anderen APIs oder auch Brokered-Components schreiben, die halt bestimmte Funktionalitäten des Desktops wieder in die Store-App-Welt holen. Und das sollte eigentlich so ein bisschen so die Motivation hier sein und eine Demo sein, dass wir halt ein bisschen dazu ermutigen, wirklich für die Windows-Plattform zu entwickeln. Und ich glaube,
Im Moment kann man mit Fug und Recht sagen, dass man mit der Windows-Plattform eben aufgrund der großen Varianz von den Möglichkeiten, die dort existieren, dass wir eigentlich dort gegenüber unseren Marktbegleitern schon einiges zu bieten haben, um eben auch auf diese unterschiedlichsten Device-Typen zu reagieren. Von einfachsten Telefonen bis hin zu Embedded-Systemen, Industriemaschinen über entsprechende Desktop-Rechner und Laptops und Tablets. Und ich glaube, diese Varianz können wir sehr gut bedienen, eben auch mit diesem Universell-App. Das soll es gewesen sein. Möchtest du noch was sagen zum Abschluss?
Gibt es vielleicht gerade in dem Kontext, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. 2 Minuten würde ich noch für Fragen nehmen. Ansonsten habt ihr das Glück, einfach früher am Buffet zu sein. Habt ihr noch Fragen? Egal was, ja?
Wie ist denn das denn mit der Distribution von den Apps? Also, weil man muss ja eigentlich Developer sein, glaube ich, bei denen, wenn man die dann laufen lassen will, wenn ich jetzt meine App verteilen will. Wie funktioniert das dann?
Also, die Frage war, wie verteilt man die Apps, nur für die Aufnahme?
Genau. Also, es gibt natürlich zwei, wir haben hier das Thema Brokered Components gezeigt, also klassische APIs, die über die WinRT verfügbar sind, werden in den einzelnen Stores entsprechend verbreitet und sind im Prinzip für sich alleine lebensfähig. Man baut die AppX-Packages. Die AppX-Packages werden im Prinzip zum Store hochgeladen mit einer Beschreibung und können über den Store verteilt werden. Es gibt natürlich auch entsprechende Sideloading-Mechanismen. Ich bin sicher, wir haben hier irgendwie auf der Tech Summit irgendwelche Tracks, die auch sich darum kümmern, wie man Applikationen verteilt. Im Speziellen die Brokered Components sind ausschließlich Sideloaded-Applikationen. Das heißt, das sind Applikationen, die im Unternehmensbereich sind, weil sie eben eine Komponente benötigen, die separat installiert werden muss, nämlich genau diese DLL, die die serielle Schnittstelle anspricht. Hat aber den Vorteil, und das ist meistens auch kein Problem, typisches Anwendungsfall ist tatsächlich eine Maschinensteuerung, die zum Beispiel auf Windows Embedded läuft, ja, also Windows Embedded Industry, wo genau das gleiche Applikationsmodell existiert. Und man kann dann im Prinzip dort diese Brokered Component verwenden, um im Prinzip seine alten Legacy-Devices, die eben keinen eigenen Treiber mitbringen für WinRT, dann deployen und installieren.
Wobei es nicht nur für Devices halt nützlich ist, sondern eben auch für Datenzugriffsschichten, die ich halt vielleicht genau. Schon bestehen habe auf ASE.NET-Basis und die einfach wiederverwenden möchte.
Genau.
Heißt das, ob ich mir den System Diagnostics Namespace reinholen kann?
Theoretisch genau. Ja. Es geht für alle, es gibt keine Einschränkung, alles was in
Wobei, Win 32. Wobei, wir laufen in einem anderen Prozess, ne? Also wenn du halt Diagnostics machst, du bist in einem anderen Prozess als deine eigentliche WinRT. Ach so, um das Kill geht's. Okay, alles klar. Noch eine Frage.
Ich habe noch eine Ergänzung. Ich rede hier mal von der Seite rein. Zum Thema Sideloading. 17.30 Uhr ist heute hier noch eine dedizierte Session dafür. Also wenn es da dann noch spezifischere Fragen oder was gibt. Philipp Bauknecht ist um 17.30 Uhr hier mit einer Session zum Thema Sideloading.
Genau. Ich habe noch eine weitere Sache. Bin ich vom Robert Eichenseher darauf aufgefordert worden, das nochmal zu sagen. Wir haben am Donnerstag noch ein IoT-Hackathon hier in Berlin im Beta-Haus. Dort können wir auch nochmal so ein bisschen mit den ganzen Devices und so weiter spielen. Ich bin selber auch da. Darius, bist du dran? Wahrscheinlich nicht, oder?
Ich habe einen Workshop am
Donnerstag. Also du hast einen Workshop, okay. Da geht es halt um IoT. Der John Schuschak wird da sein und wird uns im Prinzip dort hosten im Beta-Haus. Und wir werden haben dort die Möglichkeit, nochmal so speziell für IoT-Devices, Hardware, Lötkolben und so weiter noch ein bisschen was zu machen.